Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Also ich bin gefragt worden von Gleichaltrigen, mit denen ich zusammen studiert habe, ob ich mir vorstellen könnte, in die SPD einzutreten. Das war eine Gruppe von Studierenden in Göttingen und die haben gesagt, Mensch, du bist doch auch woanders aufgewachsen und wollen wir uns nicht darum kümmern, wie wir mit Menschen unterschiedlicher Herkunft umgehen. Dann habe ich gesagt, das klingt spannend. Meine Eltern waren schon politisch organisiert. Leider in eher konservativeren Parteien in Belgien. Das hat mich nicht gereizt. Aber dann habe ich gedacht, nee, da habe ich ja ein ganz konkretes Ziel. Und die Leute waren so sympathisch, dass ich gedacht habe, da mache ich mit.
Wie lange sind Sie schon in der Politik und als Bundestagsabgeordnete tätig?
Das sind zwei unterschiedliche Daten. Ich bin 1992 in die SPD eingetreten, weil, wie gesagt, die Leute mich gefragt haben, die selber schon Parteimitglieder waren, ob ich mich nicht in der Migrationspolitik engagieren will. Aber da habe ich noch überhaupt nicht daran gedacht, dass ich vielleicht mal Bundestagsabgeordnete werden könnte. Ich bin dann 2011 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, Landrätin für Rot-Grün werden zu wollen in der Grafschaft Bentheim. Ich habe mir das angeguckt, habe dann kandidiert. Ich bin leider nicht Landrätin geworden. Aber zwei Jahre später Bundestagsabgeordnete. Also 2013 bin ich das erste Mal in den Deutschen Bundestag eingezogen, bin jetzt über 10 Jahre dabei.
Was sind Ihre Aufgaben als Bundestagsabgeordnete?
Ich habe unterschiedliche Aufgaben. Ich habe, und das gilt eigentlich für alle Bundestagsabgeordneten, wir haben ja Aufgaben in den Ausschüssen, in die wir gewählt werden, beziehungsweise denen wir zugeordnet werden im Bundestag in Berlin. Da bin ich Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wir alle haben aber auch Wahlkreise zu betreuen und meiner heißt Mittelems, umfasst das südliche und das mittlere Emsland, also bis Meppen hoch. Das gehört alles auch noch zu dem Bereich, den ich zu betreuen habe und die gesamte Grafschaft Bentheim. Gleichzeitig bin ich noch Vizepräsidentin der Parlamentarierversammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Da treffen wir uns sehr regelmäßig und diskutieren über Fragen wie den Ukraine-Krieg, die Situation in Israel oder in Gaza oder auch die US-amerikanischen Wahlen. Und ich insbesondere befasse mich sehr intensiv mit Fragen von Flucht und Migration, auch wie wir Menschen, die zu uns geflüchtet sind, besser integrieren können, zum Beispiel in unser Bildungssystem, in unser Schulsystem, in unser Arbeitsmarktsystem.
Was sind Ihre Ziele als Politikerin?
Ganz ernsthaft, mir geht es immer um mehr Gerechtigkeit. Es muss auch immer darum gehen, dass unsere Welt etwas fairer, gerechter und freiheitlicher wird. Also Freiheit ist ein hohes Gut des Menschen, nämlich nicht mit Verboten leben zu müssen. Gleichzeitig aber durchaus zu wissen, in welchem Rahmen bewege ich mich, das war immer mein Ziel. Und ganz wichtig, ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht diskriminiert werden, nur weil sie vielleicht nicht blond, blauäugig und blass sind wie ich, dass Menschen, die älter werden, nicht ausgegrenzt werden aus unserer Gesellschaft, dass es Generationengerechtigkeit gibt. Das sind hohe Ziele und manchmal muss man sie eben in der Arbeit auch sehr konkret machen.
Wovor haben Sie in der Politik am meisten Angst?
Angst habe ich eigentlich nicht. Ich bin, glaube ich, relativ unerschrocken, aber Sorgen mache ich mir, ganz große Sorgen. Und da ich auch Mutter von zwei erwachsenen Söhnen bin, mache ich mir auch durchaus Gedanken, wie das jetzt in der Welt weitergeht. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass es noch weitere Kriege und Krisen gibt. Das treibt mich um, euch ja auch. Da haben wir eine große Schnittmenge. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wie kriegen wir das hin, dass wir im Gespräch bleiben, auch mit Menschen, die uns nicht gut wollen. Manche sagen auch, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich glaube, es führt keinen Weg an Verständigungspolitik und an einer Friedenspolitik vorbei. Und das müssen wir uns alle zu Herzen nehmen. Frieden beginnt im Grunde schon beim Klassenkameraden, bei der Mitschülerin, bei Lehrern. Es ist auch die Frage, wie gehen wir miteinander um? Deshalb ist Schule eigentlich ein gutes Übungsfeld für Politik.
Was ist in Ihrer politischen Karriere das Wichtigste, was Sie erreicht haben?
Ich glaube tatsächlich die Aufgabe in der OSZE, Vizepräsidentin. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das noch ein bisschen länger zu machen. Dazu müsste ich aber erst mal wiedergewählt werden. Wie ihr wisst, im Februar gibt es Neuwahlen. Wir haben ja vorzeitig die Legislaturperiode beendet, beziehungsweise hat der Kanzler durch seine Entscheidung ja auch hervorgerufen, weil die Koalition auseinandergebrochen ist. Ich würde gerne noch weitermachen mit der der friedenspolitischen Arbeit. Aber die OSZE ist mehr als Friedenspolitik. Das ist auch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist auch Erkennen, wie wichtig Klimaschutz und ökologische Zusammenhänge sind. Das ist auch Migrationspolitik. All das kann ich dort realisieren, verbinden in der Kommunikation mit europäischen und außereuropäischen Kolleginnen und Kollegen. Wir reden ja auch mit russischen Kollegen. Reden kann man das jetzt nicht wirklich nennen, aber der Kontakt ist da und das ist so wichtig. Also deshalb ist das, glaube ich, für auch die Arbeit, die ich tue, besonders wichtig, weil es ist auch erfüllend und ich habe da den Eindruck, ich kann auch ganz konkret was verändern und was verbessern vor allem.
Finden Sie, dass wir mehr Frauen in der Politik brauchen?
Unbedingt. Stellt euch mal vor, die Hälfte der Menschheit sind Frauen, vielleicht sogar mehr, weil viele Männer im Krieg ja auch gefallen sind. Jetzt in der Ukraine sind ganz viele junge Männer gestorben. Da gibt es einen Frauenüberhang. Und diese Frauen sollten dann nicht über das weitere Schicksal ihres Landes mitentscheiden. Doch, Frauen gehören unbedingt mehrfach und mutig in die Politik. Allerdings muss man auch sagen, die Strukturen sind oft nicht so angelegt, dass Frauen mit Kindern zum Beispiel gut Politik machen können, weil man muss sich so viel einsetzen. Ich finde es aber toll, ich habe eine ganze Reihe junger Kolleginnen im Deutschen Bundestag, die bringen einfach ihre Kinder mit. Das ist viel selbstverständlicher geworden, als das noch zu meiner Zeit war, weil wir auch eine bessere Kinderbetreuung haben. Aber jetzt muss es auch noch darum gehen, dass wir dafür Sorge tragen, dass Frauen, die ein bisschen älter sind, also wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, die aber ihre älter werdenden Eltern pflegen müssen, dass für die auch was getan wird. Also Frauen sind häufig auch belastet durch private Aufgaben, die ihnen die Männer auch allzu gerne überlassen, die zwar sagen, ach, wir kümmern uns auch mit, aber die Realität sieht dann oft leider anders aus. Da müssen wir für sorgen. Und schon deshalb gehören Frauen in die Politik, weil wenn man daran nicht arbeitet, ändert sich leider nichts. Und Männer sehen das oft nicht, weil das ist für sie oft viel, viel selbstverständlicher. Und wenn Frauen das nicht erkämpfen, fürchte ich, wird sich so schnell nichts ändern. Deshalb rein in die Politik, das ist auch ein Auftrag an euch.
Was würden Sie sofort ändern, wenn Sie könnten?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich könnte, würde ich sofort dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall, auch wenn das jetzt ganz banal klingt, dass Lebensmittel erschwinglich bleiben, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf hat, dass niemand auf der Straße hausen muss. Ich glaube, elementare Menschenrechte, da würde ich sofort rangehen. Und das ist wichtig, dass wir das Gefühl haben, alle unsere Grundbedürfnisse werden wenigstens befriedigt. Zu Grundbedürfnissen gehört aber auch die Meinungs- und Pressefreiheit. Also, dass ich auch auf die Straße gehen kann und dass du zum Beispiel auch mit mir streiten kannst, sagen kannst, ich sehe das aber ganz anders als die Frau de Ridder. Und dass du dafür, nur weil ich vielleicht Politikerin bin und du nicht, dass du dafür nicht ins Gefängnis musst. In vielen Ländern der Erde ist das aber so. Da haben wir keine Presse, keine Meinungsfreiheit. Da werden Menschen geschlagen, gefoltert, wenn sie Andersdenkende sind oder vielleicht auch einfach schon anders aussehen, anders glauben als der Mainstream. Und das ist etwas, wofür ich sofort eintreten würde. Wenn ich das durchsetzen könnte, überall auf der Erde, wäre ich, glaube ich, der glücklichste Mensch.
Wie bewerten Sie die aktuelle politische Lage weltweit?
Also die Lage ist schwierig, weil natürlich wir hier in Europa auch uns mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass wir seit mehr als 1000 Tagen Krieg in der Ukraine haben. Ein Krieg, der auch uns was angeht, der auch uns belastet, weil wir eben auch vielfach unsere Energien, Gas und Öl aus Russland bezogen haben und das jetzt eigentlich nicht mehr wollen. Und ich denke, das ist schon etwas, was uns besorgniserregend zurücklässt.
Wieso ist Wählen Ihrer Meinung nach so wichtig?
Wählen ist ein hohes Gut. Gerade das Frauenwahlrecht ist bitter und hart erkämpft worden. Und das hat was mit Gleichberechtigung zu tun. Entscheiden zu dürfen, wer über meine Geschicke, mein Leben bestimmt, das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb, es gibt ja von vielen den Spruch, Wahlen ändern nichts. Das ist Blödsinn. Wer nicht wählt, verschenkt sein Recht. Und das ist ja auch, die Wahlen sind, so hat es Olaf Scholz mal gesagt, ein Fest der Demokratie, das wir eigentlich feiern sollten. Und wie gesagt, dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt hat, mitbestimmen zu dürfen, wer denn die Geschicke übernimmt. Aber das kann man eben nicht, wenn man nicht wenigstens zur Wahl geht, alle 4 Jahre für den Bundestag. Es ist ein Recht und dieses Recht sollte man für sich in Anspruch nehmen.
Vor einigen Wochen fand die Bundestagspräsidentin Frau Bärbel-Bas in einer abendlichen Talksendung deutliche, kritische Worte zum Umgang der Parteien untereinander im Bundestag. Wie stehen Sie dazu?
Ich bin seit 2013 Bundestagsabgeordnete und ich muss wirklich sagen, seitdem die AfD Mitglied in diesem Hohen Haus, so sprechen wir ja über den Deutschen Bundestag, Mitglied geworden ist, ist der Ton sehr viel rauer geworden. Es werden gerade auch Frauen mit Zwischenrufen traktiert. Ich bin manchmal ganz froh, dass ich rechts auf dem rechten Ohr so schlecht höre, dass ich gar nicht verstehe, was da zugerufen wird. Wir können es aber nachlesen im Protokoll, da wird ja alles mitgeschrieben, was gesagt wird. Nicht immer ist das von Vorteil, aber es ist schon so, dass ich denke, also da werden schon harte, beleidigende Sachen gesagt. Also ich habe mal nach einer Rede, die ich im Bundestag gehalten habe, da war ich ganz stolz, da trug ich so ein ganz weites Designerkleid, das hatte ich ganz teuer erworben von einer japanischen Designerin. Dann schrieb jemand hinterher, und der war bestimmt AfD-nah, was will der sprechende Kleidersack denn da? Es war also nicht gerade ein Kompliment und es spielte auch auf meine Figur an. Das fand ich nicht sehr freundlich. Das erleben wir aber öfter. Also das macht es Frauen auch nicht leichter, in die Politik zu gehen. Sowas muss aufhören und es ist gut, dass Bärbel-Bas als Bundestagspräsidentin das auch anspricht. Ich glaube auch, dass die Gruppe der AfDler diejenige ist, die die meisten Rügen erteilt bekommt, also am meisten auch zur Ordnung gerufen wird. Es sind ja leider nicht nur sexistische, sondern auch häufig rassistische Bemerkungen, die gemacht werden oder muslimfeindliche, und geradezu religionsfeindliche Sprüche. Das muss eigentlich aufhören. Wir müssten doch irgendwie zeigen, dass wir alle eine gute Kinderstube haben und uns zu benehmen wissen. Denn wir sind ja auch Führungskräfte dieses Landes. Auch Vorbilder. Ihr habt euch ja auch Reden angeguckt. Häufig versteht man gar nicht, was da an Zwischenruf kommt. So geht es dann dem Redner, der Rednerin auch, die da am Pult steht. Aber wenn man es hinterher nachliest und denkt, boah, das war ja wirklich eine Beleidigung, kann man das auch im Bundestag zur Anzeige bringen und sagen, der hat mich beleidigt. Und dann wird diese Person auch gerügt und gerüffelt. Aber wir müssten uns doch wirklich benehmen. Klar, Zwischenrufe sind erlaubt. Man darf sich auch echauffieren. Man darf auch dem Redner zeigen, dass man damit nicht einverstanden ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gilt es darum, nicht unbedingt freundlich, aber höflich miteinander umgehen. Das vermisse ich sehr.
Wie sieht eine Debatte im Bundestag aus?
Also ihr müsst euch vorstellen, dass erstmal Zeitfenster zugeteilt werden. Die Debatten im Bundestag finden alle, wir haben so Plenarwochen, alle 14 Tage. Und die Plenarsitzungen finden ab mittwochs mittags bis freitags nachmittags statt. Und dann kriegt jeder Ausschuss ein Zeitfenster zugeteilt. Und in diesen Zeitfenstern wird dann entschieden, welches Thema drankommt und welche sogenannten Berichterstatterinnen und Berichterstatter dann reden können. Und auch wenn euch das manchmal sehr viel länger vorkommt, wenn ihr Reden anhört, sind in der Regel nur 3, 4, 5 Minuten. Umso wichtiger im politischen System die einzelnen Rednerinnen und Redner sind, umso länger dürfen sie reden. Also der Kanzler spricht schon mal auch durchaus eine halbe Stunde. Und das ist aber oft so spannend, weil er ja auch unterbrochen wird durch Applaus, durch Zwischenrufe, dass man gar nicht merkt, dass da jetzt schon eine halbe Stunde vergangen ist. Sonst würde man ja sagen, meine Güte, eine halbe Stunde, das ist ja fast eine Unterrichtsstunde. Aber so ist das nicht. Das wird aber, wie gesagt, zugeteilt und dann darf man reden. Man kann aber auch selber, nicht in Form eines Zwischenrufs, sondern durch Handheben im Plenum, dann auch sagen, ich möchte gerne eine Frage stellen. Das sieht dann so aus, dass man höchstens eigentlich eine Minute reden darf. Dann entscheidet die Bundestagspräsidentin oder wer gerade präsidiert, ob diese Zwischenfrage zugelassen wird. Ihr kommt ja auch nicht unbedingt dran, wenn ihr in der Klasse die Hand hebt. Da kann ja auch der Lehrer oder die Lehrerin dann sagen, nee, wir sind schon so weit fortgeschritten, jetzt nicht mehr in der Zeit. Das macht die Bundestagspräsidentin genauso. Oder man weiß, dass das jemand ist, der will eigentlich nur stören und provozieren, dann kann man auch sagen, nee, lasse ich jetzt nicht zu. Und dann muss der Angesprochene oder die Angesprochene jeweils auch antworten dürfen und sich zum Beispiel verteidigen können. Das ist auch noch möglich. Ich habe das mehrfach gemacht, aber manchmal muss man sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie auf Zack sozusagen die Gegenseite ist. Oft, wenn man eine Frage stellt, das wisst ihr auch, dann kriegt man auch vielleicht eine Antwort, die einem nicht unbedingt gefällt. Und dann hat die andere Seite sozusagen rhetorisch gewonnen. Das ist nicht immer gut.
Warum sind die Redezeiten bei verschiedenen Politikern unterschiedlich?
Das wird vorher zugeordnet. Und in der Tat sind die Parteien, die stärker vertreten sind im Bundestag, die kriegen auch mehr Redezeit. Also wenn ich jetzt eine große Fraktion habe, sind ja auch viele Mitglieder dabei. Dann kriegen die auch mehr Redezeit anteilig. Und wer nur eine ganz kleine Fraktion hat, ihr wisst zum Beispiel, beim letzten Mal war das ganz, ganz schwierig für die Linke wieder reinzukommen in den Bundestag. Die haben es deshalb geschafft, weil sie 3 Grundmandate haben, also 3 Menschen, die direkt gewählt wurden in ihren Wahlkreisen. Deshalb konnten die wieder einziehen, haben Fraktionsstatus. Jetzt haben sie sich aber getrennt. Ihr wisst, es gibt die Linke und die BSW. Und dann dürfen diese Redner zum Beispiel, weil sie keinen Fraktionsstatus mehr haben, weil sie nicht groß genug sind, um eine Fraktion zu bilden, will sagen, weil sie nicht genug Menschen sind, die eine Fraktion bilden, dürfen sie jeweils nur 2 Minuten reden. Da muss man natürlich schnell sprechen. Und es entscheidet jeweils die Bundestagspräsidentin, wie viele Redner dann zugelassen werden. Man kann immer wieder anmelden und sagen, ich möchte dazu 2 Minuten reden. Aber man kommt nicht immer unbedingt dran. Aber dann reden eben manche Leute von dem Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel ständig und ganz schnell, so wie in der Werbung. Ne, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und man versteht eigentlich kaum was. Und wir, die wir politisch sehr interessiert sind, hören uns hinterher auch nochmal die Reden an. Aber damit hängt das eben auch zusammen. In der Regel die Wichtigkeit der Position, die man hat, dann kriegt man natürlich mehr und kann auch mehr Zeit reklamieren. Ist aber häufig auch ein Kampf in der eigenen Fraktion. Oder aber eben, es hängt daran, wie groß ist die Fraktion, wie groß sind die Menschen, die einer Partei im Bundestag zugehören.
Was für Kompetenzen sollte man in Ihrem Beruf haben?
Also ich sage immer, für junge Menschen und für Frauen, die in die Politik wollen, vor allem viel Geduld und ein dickes Fell. Man muss sich vorstellen, in der Politik geht es so ähnlich zu wie am Königshof Ludwig des 14. Da gab es viele Intrigen, da gab es viele Machtspiele und in der Politik geht es immer um Macht. Nicht immer nur um Verantwortung, schon gar nicht um Vertrauen. Das muss man vorher wissen und dann muss man die Spielarten der Macht auch kennenlernen. Man muss wissen, da wird auch durchaus mal die Unwahrheit gesagt, da wird ein Deal gemacht zum eigenen Vorteil. Männer können das oft ganz gut, die sagen, gibst du mir, kriegst du auch von mir. Da können wir uns als Frauen oft eine Scheibe abschneiden und das müssen wir lernen. Also die Fähigkeit, solche Dinge aushandeln zu können, ist ganz wichtig und man darf nie die Dinge persönlich nehmen. Das ist leichter gesagt als getan, weil manchmal fühlt man sich auch sehr verletzt. Und das ist auch so gemeint, da soll man auch persönlich verletzt werden, weil erstmal, wenn man persönlich verletzt ist, versucht man sich selber zu schützen. Dann hat man keine Zeit mehr für politische Entscheidungen. Genau deshalb finden ja diese Machtspiele statt. Aber ich glaube, man muss sich darauf vorher einschießen. Und deshalb ist es ganz toll, dass es zum Beispiel so Mentoring-Programme gibt, insbesondere für junge Menschen, aber auch für Frauen, die in die Politik wollen, wo die eben diese Spielarten der Macht auch lernen können. Und Geduld ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich war das nicht gewohnt. Ich kam zwar aus einer Hochschule und dann nachher aus dem Unternehmen, der Unternehmensberatung, aber wie mühsam und langsam die Mühlen der Politik sind, daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nie den Glauben daran verlieren, dass das, wofür man mal eingetreten ist, und deshalb sind solche Gespräche wie mit euch auch so wertvoll, wenn ich gefragt werde, warum sind Sie in die Politik gegangen? Was haben Sie da erlebt? Also, dass man sich immer wieder auch daran erinnert, warum mache ich das eigentlich? Ich mache das ja nicht aus Selbstzweck oder weil ich auf einer Bühne stehen will und von euch Applaus hören will, sondern weil ich was verändern will. Und daran muss man sich immer auch erinnern. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, dass man immer mal wieder reflektiert, was tue ich da eigentlich, warum bin ich das geworden, warum mache ich das eigentlich, was ist mein Ziel. Das ist auch eine Fähigkeit, die man nicht unterschätzen darf.
Was wünschen Sie sich für das Jahr 2025 und die Zukunft allgemein?
Also für mich persönlich wünsche ich mir natürlich die Wiederwahlen und dass ich noch lange die Möglichkeit habe, politische Prozesse und Entscheidungen zu beeinflussen. Ganz allgemein, auch wenn das jetzt ein bisschen banal klingt, möchte ich, dass wir wieder mehr Frieden herstellen können. Und das ist schwer genug, weil eben ganz unterschiedliche Interessen da auch bestehen. Aber dafür müssen wir uns einsetzen. Und für mich wünsche ich mir deshalb nicht nur die Position, sondern auch viel Kraft und eine gute Gesundheit und genau die Eigenschaften, die ich eben erwähnt habe.
Was ist Ihr Musikwunsch?
Also wenn ich mir was wünschen darf, ich finde Musik von jungen Frauen total klasse, dann wünsche ich mir Miley Cyrus mit dem Song Flowers. Den hat sie nämlich geschrieben nach einer Trennung und hat gesagt, du kannst mich mal. Ich kann auch selber leben, ich bin auch was ohne dich. Und diese Haltung, dieses Selbstbewusstsein, das brauchen wir ganz oft in der Politik, um da bestehen zu können. Und deshalb finde ich, ist das mein aktueller Lieblingssong.